ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Lissy Kaufmann. Ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio und mein Gast heute ist eine Frau, die entgegen der deutschen Mentalität gerne Optimismus verbreitet. Sie kommt aus einer Unternehmerfamilie. Sie ist selbst Gründerin unter anderem eines Fußball-Startups. Sie ist Investorin und sie vertritt die Branche als Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands. Bei mir ist Verena Pauster. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Dieses, wie alle anderen Interviews der Woche, finden Sie in ARD Sounds. Jetzt aber zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Frau Pauster.
Ja, vielen Dank.
Frau Pauster, kurzer Blick am Anfang auf die Zahlen. Da geht ja irgendwie richtig was. Von einem Gründungsboom ist da die Rede. Ein Anstieg der Gründungen in Deutschland. Die Bundesregierung lädt jetzt sogar Startups ein zur Kabinettsklausur, verabschiedet eine Startup-Strategie. Man könnte sagen, läuft.
Das könnte man sagen. Und das ist ja schön, wenn die Zahlen das hergeben, was so das eigene Bauchgefühl ist. Also ich will ja keine Zweckoptimistin sein, die jetzt durchs Land läuft und sagt, guck mal Leute, ist doch alles toll. Weil natürlich haben wir total viele Probleme und die werden ja auch täglich benannt. Aber wenn jetzt in einem ersten Halbjahr 2026 über 3000 neue Tech-Startups gegründet wurden und 3500 letztes Jahr, was schon ein riesenhoher Wert war und höher als im Corona-Jahr 2021, und wir vielleicht dieses Jahr irgendwie bei 5000 neuen Tech-Startups landen und man dann gleichzeitig auch sieht, dass die großen Unternehmen der Branche, die sogenannten Scale-Ups, riesengroße Finanzierungsrunden gerade machen, dann ist eben nicht nur am Anfang Musik drin, sondern dann werden die Unternehmen, die wir hier gründen, auch echt groß.
Wir müssen vielleicht kurz vorweg einmal sagen, Startups, das sind ja junge, neue Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen. Oft sind es eben auch digitale Projekte, technologische Neuheiten. Und das ist eben anders, als wenn sich jetzt ein Handwerksunternehmen neu gründet.
Genau, genau. Wir zählen genau diese Unternehmen, die Sie gerade beschreiben, in unsere Zahlen rein und jetzt nicht jede Gründung in Deutschland. Aber 2021 während Corona, als wir das letzte Mal so einen Gründungsboom hatten, da gab es unfassbar viel Geld im Markt. Und dann musstest du eigentlich sozusagen eigentlich auch nur auf den Zug aufspringen und sagen, ich gründe auch. Das ist diesmal anders. Das heißt, es ist diesmal nicht eine Folge von Kapitalschwemme, sondern offensichtlich der Wunsch, etwas Neues in die Welt zu setzen. Viel KI wird gegründet, viel Software, viel sogenanntes Deep Tech, also aus Forschung und Entwicklung heraus, aus den Hochschulen. Also es hat richtig Substanz, was da entsteht.
Und liegt es jetzt auch daran, dass die Politik so einen guten Weg bereitet hat, dass das funktionieren kann?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, die Politik hat gemerkt, dass da was entsteht, wo man sich mal mehr hinwenden könnte und gucken könnte, wie verstärkt man das. Weil all diese Gründungen sind ja nicht entstanden, weil irgendein Politiker oder Politikerin gesagt, du darfst jetzt, sondern die sind entstanden, obwohl es wochenlang dauert, in diesem Land zu gründen, wo es in anderen Ländern in der EU in 24 Stunden passieren kann. Die sind entstanden, obwohl wir so gut wie kein Geld aus Pensionskassen und Versicherern in Venture Capital leiten, anders als in anderen Ländern. Das heißt, bisher würde ich sagen, ist das alles trotz der Politik entstanden. Und jetzt ist eben schön, wenn man sieht, dass sie jetzt langsam hinschauen, dass es eine Startup-Scale-Up-Strategie gibt, dass zwei Startup-Unternehmerinnen und Investoren bei der Klausur dabei waren.
Bei der Kabinettsklausur.
Also jetzt, der Kanzler war bei unseren German Startup Awards zu Gast. Also jetzt hat man das Gefühl, kommt so langsam das Licht auf diese Branche.
Haben Sie mit den beiden Startup-erinnen, die da bei der Kabinettsklausur dabei waren, hinterher gesprochen, wie da so die Stimmung war?
Ja, habe ich. Die waren natürlich total stolz, dass sie dabei sein durften, weil das eben in der Vergangenheit nicht gang und gäbe war, dass man eben auch gerade mit Venture Capital Investoren, die Judith Dada ist, oder mit Startup-Unternehmerin, die Ruth Bosse ist, da mit am Tisch sitzt. Und was die beeindruckt hat, war die Offenheit und das Interesse. Die haben ja besonders über KI gesprochen. Und da gab es jetzt nicht so dieses übliche vielen Dank und weiter geht's, sondern da war wirklich zu spüren im Raum, okay, dem müssen wir uns viel mehr zuwenden. KI spielt noch viel zu wenig Rolle in unseren täglichen politischen Entscheidungen. Das Thema müssen wir irgendwie viel mehr auf die Agenda nehmen.
Haben die denn wirklich verstanden, was sie ändern müssen, um es jungen Startups auch einfacher zu machen? Also bewegt sich da inhaltlich auch was?
Genau, also verstanden ist, glaube ich, alles. Und es ist ja schon auch so, dass in der Vergangenheit Weichenstellungen gestellt wurden. Also Mitarbeiterbeteiligung wurde in der Vergangenheit schon ein bisschen was gemacht. Also es ist jetzt auch nicht gar nichts passiert.
Was ist da genau passiert
mit der Mitarbeiterbeteiligung? Da ist eben passiert, dass wir in Deutschland immer noch nicht die Möglichkeit haben, Mitarbeiter steuerneutral in dem Moment, wo sie die Mitarbeiterbeteiligung bekommen, am Unternehmen teilhaben zu lassen, was in allen anderen Ländern geht. Und das führt eben dazu, in dem Moment, wo ich Anteil an einem Unternehmen bekomme, das aber natürlich noch lange nicht verkauft wird oder an die Börse geht, muss ich in dem Moment schon Sozialabgaben abführen. So, und das ist dann ja eher Fluch als Segen. Dann will ich eigentlich keine Anteile haben, weil ich sage, ich habe die Liquidität gar nicht. Das möchte ich eigentlich erst zahlen in dem Moment, wo es dann auch einen sogenannten Cash-Event gibt und ich Geld für diese Anteile bekomme. Dann natürlich Steuern zahlen und Sozialabgaben, aber nicht in dem Moment, wo ich diese Anteile bekomme. So, da wurde schon ein bisschen was getan, da geht aber auch noch mehr. Aber es ist jetzt eigentlich so, die Erkenntnis ist da. Also in der Startup- und Scale-Up-Strategie steht alles drin, was wir machen müssten. Und jetzt ist es mein Wunsch und auch ein bisschen meine Aufgabe zu sagen, dass das nicht einfach Ankündigungen bleiben und dass dann die Jahre so verstreichen und man denkt, Mensch, haben wir ja ganz schön viel aufgeschrieben und ganz schön wenig umgesetzt.
Diese Startup- und Scale-Up-Strategie, die Sie ansprechen, sind ja so 150 Maßnahmen in verschiedenen Bereichen, um es eben einfacher zu machen, auch in Deutschland zu gründen, ein Startup zu gründen. Sie haben ja selbst mal gegründet. Mhm. Es ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, 2015 haben Sie auch verkauft. Was sind denn immer noch, um es mal ganz konkret zu machen, die größten Probleme, wenn ich jetzt in Deutschland sage, ich habe eine tolle technologische Idee, ich will das jetzt vorantreiben, ich gründe ein Startup?
Genau, also die größten Hürden sind nicht so sehr der Gründungsprozess selber. Der nervt, weil er viel zu lange dauert. Aber ich würde jetzt behaupten, dass wenn jemand ein Tech-Startup gründen will, dann wird er das tun. Dann wird er sich nicht vom Gründungsprozess abhalten lassen. Also hier muss man sich ja vorstellen, man geht zum Notar, man gründet eine UG oder eine GmbH, man zahlt das Stammkapital ein, dann kriegt man irgendwann seine Steuernummer, dann ist das Ganze irgendwann im Handelsregister eingetragen. So, und das dauert halt alles ewig. Jetzt würde ich aber sagen, jeder, der die feste Absicht hat, ein Technologie-Startup zu gründen, wird das in Kauf nehmen, dass das da ein paar Wochen dauert. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber es hält niemanden ab. Was Menschen abhält, ist zum Beispiel das Ausgründen aus den Hochschulen. Also an den Hochschulen liegt so das Gold unseres Landes, denn wir haben Weltklasse-Forschung und Entwicklung, wir haben die besten wissenschaftlichen Innovationen in sämtlichen Bereichen, die Zukunft braucht. Aber aus der Universität auszugründen ist so komplex, denn es fehlen Standardverträge, es fehlt die Regelung, wie ist dann der Professor, die Uni beteiligt, wer kriegt wie viele Anteile, kann überhaupt der Gründer dann dieses Patent oder was auch immer es ist, wirklich mitnehmen. Also, und da muss jeder sich durchwühlen durch den gleichen Prozess. Und wenn man dann sieht, wenn das einmal richtig gemacht wird, wie an der TU München mit der Unternehmertum, dann kommen da halt jedes Jahr 50 Deep Tech Startups aus der Unternehmertum raus.
Die Unternehmertum ist praktisch so eine Organisation, die hilft aus der Uni rauszukommen.
Genau, im Prinzip die TU München hat sich gesagt, wir mischen Ingenieurkunst und technische Uni mit Unternehmertum, damit eben mehr Unternehmen in die Ausgründung kommen. Und das ist in dem Fall mit 50 Deep Tech Startups wahnsinnig erfolgreich. Und wir haben ja so viele technische Unis in diesem Land, die so herausragend sind. Darmstadt, Aachen, Karlsruhe, Dresden, Potsdam, kann man stundenlang alle aufzählen. Und wenn wir das eben überall viel leichter machen und technische Unis mit Unternehmertum zusammenbringen, dann profitiert das ganze Land.
Jetzt klingt das schon ziemlich nach Optimismus, weil Sie erzählen, wo eigentlich die Stärken auch in Deutschland liegen. Also, dass man grandiose Forschung eigentlich hat. Ja. Jetzt ist aber gleichzeitig, was in Deutschland zuletzt immer wieder aus der Wirtschaft auch zu hören ist, schlechte Laune. Man hadert auch sehr viel. Man zögert sehr viel. In Deutschland hört man gerne, wenn man eine Idee hat, ja, aber, oder da müssen wir erstmal drüber nachdenken. Es ist also auch eine Mentalitätsfrage, dass das in Deutschland nicht so schnell vorangeht.
Es ist total eine Mentalitätsfrage und deswegen macht mein Job so Spaß, weil du bist einfach umgeben von Menschen, die das alles nicht machen. Weil die sagen halt, ich habe eine Idee, die ist so gut, die möchte ich in die Welt bringen. Damit hast du erstmal grundsätzlich keine schlechte Laune, weil sonst, wenn dich das nicht beflügelt, dann machst du es nicht. Dann gründen die das und gucken eigentlich erstmal wenig auf die Politik und auf, wer das jetzt alles gut oder schlecht finden könnte. Sondern sind ja angetrieben durch, was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn das groß wird? Und wenn man jetzt sich Unternehmen anguckt, wie ESA Aerospace, die jetzt bald schon 40 Trägerraketen für Satelliten pro Jahr bauen können. Proxima Fusion, die an dem ersten Fusionskraftwerk Deutschlands mit magnetbasierter Technologie arbeiten. Neura Robotics, die humanoide Roboter bauen. Also das sind ja keine kleinen Ideen, wo man denkt, ich glaube, morgen geht die Welt unter, aber ich gründe das Unternehmen mal noch schnell. Sondern man gründet die ja, weil man denkt, nee, die Welt geht morgen nicht unter und ich will sie deutlich verbessern, vergrößern, Europa auf die Landkarte setzen. Und ich glaube, dieser positive Größenwahn, der tut Deutschland gut, weil der eben so ein Gegengewicht ist zu dem, was Sie gerade beschrieben haben.
Jetzt muss man aber trotzdem sagen, zahlenmäßig, es gibt diese Startup-Gründungen und die sind zum Teil auch wirklich erfolgreich. Ich glaube, 20.000 Startup gibt es heutzutage in Deutschland momentan.
Nee, das müssen deutlich mehr sein. Und alleine an Unicorns, also mit Milliardenbewertung, gibt es ja schon über 30. Auch die Zahl geht kontinuierlich hoch. Also das ist eine Branche inzwischen mit über 500.000 Arbeitsplätzen.
Was aber nur 1,4% der gesamtarbeitenden Bevölkerung ausmacht. Ne?
Genau, aber wenn man sich anguckt, dass in den Scale-Ups, also den großen Startups in den letzten 4 Jahren 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und da ist noch gar nicht die Defense-Tech-Branche und all die Branchen, die ich gerade genannt habe, mit abgebildet, weil das zum Teil Unternehmen sind, die sind noch nicht mal 4 Jahre alt. Dann ist mein Eindruck, dass die Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze, die geschaffen werden, deutlich steigen wird in den nächsten Jahren. Und es gibt einen sogenannten Redstone Report, der hat das mal berechnet, dass wenn wir das Ausgründen aus den Hochschulen so vereinfachen, wie eben beschrieben, dann berechnen die 2600 neue Startups, Tech-Startups pro Jahr an Potenzial, zusätzlich zu was schon da ist. 100.000 neue Arbeitsplätze, 42 Milliarden BIP. Also das heißt, das ist jetzt auch nicht von mir nur so das Gefühl, ich glaube, das geht in die richtige Richtung, sondern wenn wir das knacken und fortsetzen, dieses Ausgründen aus den Hochschulen, was gerade passiert und was erstmalig in dem Maße passiert, dann haben wir eigentlich noch gar nicht richtig angefangen.
Und warum redet die Wirtschaft dann eigentlich die ganze Zeit alles schlecht, was gerade so passiert? Ist es einfach nur diese Branche, die Startup-Branche, wo es so gut läuft? Oder liegt das eigentlich daran, dass wir so ein bisschen Mentalitätswechsel auch in Deutschland brauchen? Also der Kanzler hat ja zum Beispiel auf Schloss Neuhardenberg zum Abschluss dann auch gesagt, dass man optimistisch und zuversichtlich ins nächste Jahr gehen soll und dass man Verdrießlichkeit und Verdruss, dass man das ablegen müsse.
Also ich glaube, wenn die Wirtschaft, wenn wir sie jetzt mal so in Gänze so bezeichnen, die ist ja auch sehr divers, die Lage schlecht redet, dann liegt es zum Teil daran, dass die Lage ja schlecht ist für Teile der Wirtschaft. Die Zahlen sind da ganz klar. 15.000 Industriearbeitsplätze gehen pro Monat verloren. Wir sehen da den Abbau von Industrien, die uns eigentlich groß gemacht haben. So, das heißt, ich werfe da niemandem vor, dass die schlechte Stimmung machen, wenn schlechte Stimmung ist. Aber wir erzählen zu wenig die Geschichten auch aus dem Bereich des Mittelstands und der Corporates, wo es richtig gut läuft. Also ich glaube, so wie Siemens gerade aufgestellt wird und in welche Zukunft die gehen, waren die noch nie so stark. Und diese Geschichten lesen wir aber auch zu wenig. Also mir geht's gar nicht darum, jetzt nur zu sagen, guck mal Richtung Startups, da ist doch alles toll und der Rest hört mal auf zu jammern, sondern wirklich zu differenzieren aus, wo läuft schlecht, was ist der Grund? Zum Teil auch wirklich natürlich verpasst, in den letzten 10 bis 15 Jahren da Branchen zu transformieren. Und wie entsteht jetzt das Neue in diesem Land, damit wir nicht nur das Alte absingen, sondern uns auch freuen, dass wir noch in der Lage sind, die Sachen jetzt zu bauen und groß zu machen, die wir in der Zukunft brauchen werden.
Wo ist denn das größte Potenzial, wo Deutschland noch wirklich was reißen können? Weil bei KI hat man so ein bisschen den Eindruck, der Zug ist abgefahren, da ist die USA irgendwie absoluter Vorreiter und wir hinken so ein bisschen hinterher. Bei Defense, Verteidigung und Kriegszeiten merken wir, da zieht es ordentlich an. Da werden einige Startups gegründet. Ist das so die Zukunft, dass aus der Krise auch Profit und Wachstum schaffen? Oder gibt es da noch was wir vielleicht übersehen haben?
Also zum einen muss man bei KI sagen, 1.000 der 3.000 neu gegründeten Unternehmen dieses Jahres waren KI-Startups. Das heißt, bei KI ist der Zug abgefahren, was die großen Frontier-Model angeht. Also abgefahren will ich auch noch nicht sagen.
Die großen wie
ChatGPT, Claude, ja. Da haben wir mit Mistral zumindest einen Kandidaten in Europa, wo ich jetzt noch nicht sagen würde, der Zug ist abgefahren.
Kommt aus Frankreich,
aber da bin ich Europäerin. Ist mir egal, ob es aus Frankreich kommt, solange es aus Europa kommt. Aber wir haben natürlich mit, ich könnte jetzt alle aufzählen, Langdog, Paloa, N8N, Black Forest Labs, haben wir KI-Startups in diesem Land, die hochrelevant global auch sind, die auch globale Kunden haben und die sich dann einfach einen Bereich von KI rausgenommen haben. Bei Physical AI, also Robotics, würde ich sagen, haben wir einen riesen Wachstumsmarkt vor der Brust, weil da ist eigentlich alles drin, was wir können. Wir können serielle, maschinelle, skalierbare Fertigung. Wir können Technologie, also Forschung, Entwicklung auf höchstem Niveau. Defense Tech ist jetzt natürlich durch den Krieg in der Ukraine leider besonders relevant, wird aber nie mehr weggehen. Also die Zeitenwende werden wir nicht in 3 Jahren wieder aufhören, sondern wir müssen ja auch die gesamte Technologie der Verteidigung, die wir haben, umbauen. Und das wird eben nicht nur von denen kommen, die in der Vergangenheit Panzer geliefert haben. Also das ist eine Branche, die eigentlich komplett erst am Anfang steht. Und bei dem sogenannten Deep Tech, was ich eben gesagt habe, also wenn aus Forschung und Entwicklung Unternehmen entstehen, wofür wir auch die Industrie dieses Landes brauchen. Weil dann wird auch erstmalig so ein Win-Win aus unseren Stärken. Dann können Mittelstand und Startups zusammenarbeiten und gemeinsam sozusagen ein Rezept für die Zukunft da machen.
Warum sollte man denn, wenn man eine gute Idee hat, tatsächlich dann ein Startup gründen? Weil wenn man auf die Rahmenbedingungen mal so schaut, also Arbeitsrecht zum Beispiel, dann ist es in Deutschland sehr stark ausgeprägt und eigentlich ist es total bequem zu sagen, ich habe eine Festanstellung irgendwo, ich werde gut bezahlt, ich habe eine Sicherheit. Wieso sollte ich ein Risiko eingehen? Ein Risiko geht man nämlich ein, weil man könnte scheitern. Man findet vielleicht keine Finanzierung und so weiter. Also in Deutschland ist eigentlich die soziale Absicherung so gut, dass es doch eigentlich Gründung verhindert.
Das stimmt und deswegen sind ein bisschen Krisenzeiten auch Unternehmerzeiten, weil wenn natürlich generell der Arbeitsmarkt schwerer wird und eben die Sicherheit in einer vermeintlichen Festanstellung nicht mehr so hoch empfunden wird. Man hat zwar das Gefühl, ich bin abgesichert, wenn ich gekündigt werde, aber ich bin mir nicht mehr sicher, kriege ich eigentlich noch einen neuen Job. Dann steigt natürlich die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen. Also das wird auch ein Teil des Grundes sein, warum die Gründungszahlen gerade hochgehen. Ansonsten glaube ich, warum machen die das trotzdem? Ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Also wir haben ja auch, wie eingangs gesagt, den Fußballverein gegründet 2022. Du gründest ja nicht rein rational und denkst so, ist das jetzt sinnvoll und in welchem Risiko setze ich mich da jetzt aus und was ist, wenn es scheitert und so, sondern du gründest ja mit einer Begeisterung für ein Thema, von dem du in deinem Kopf denkst, wenn das klappt, dann habe ich ja die maximale Freiheit, dann habe ich die maximale Sicherheit, weil dann kann ich entscheiden, wen stelle ich ein, wie behandle ich meine Mitarbeiter, wie viel Gehalt zahle ich mir, nehme ich mein Baby mit ins Büro. Also dann habe ich ja eigentlich mir ein Leben gebacken, wie ich es gerne haben möchte. Und ich glaube, das steht häufig am Anfang von so Gründung, dass man so das Gefühl hat, so was geht da für eine Welt im Kopf auf, wenn das klappen könnte.
Jetzt muss man kurz dazu sagen, den Fußballverein, den Sie gegründet haben, ist ein Frauenfußballverein in Berlin.
Der FC Viktoria Berlin,
und genau. Und es ist ein Startup-Fußballverein und man fragt sich ja, warum gründet man einen Verein als Startup? Was ist denn da der Vorteil?
Ich glaube, genau der gleiche Grund, warum man ein Startup in einem anderen Bereich gründet. Normalerweise immer, wenn ein Startup gegründet ist, gibt es schon einen Markt. Da sind schon Player drin und man hat das Gefühl, das geht aber noch besser. Und dann geht man in den Markt rein als kleines neues Startup und sagt, wir machen das jetzt mal anders. Und wenn man im besten Fall dann auch vorankommt, gucken die anderen immer mehr hin und sagen, sag mal, wir haben euch eigentlich am Anfang total unterschätzt, aber nicht schlecht, was ihr da macht.
Und aber spielen muss man dann noch immer auf dem Feld, wie alle anderen Vereine auch.
Das stimmt, aber jetzt sind wir ja nach 4 Jahren schon in der zweiten Bundesliga angekommen, sind da letztes Jahr auf Platz 5 in der Saison gewesen.
Also geht es da auch ums Geld und wie man gut investiert.
Ja, es geht vor allem um den Aufstieg in die erste Liga. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Beweis antreten, dass in der ersten Bundesliga, wo nur die Lizenzvereine spielen, also die Vereine, wo die Männer auch erfolgreich spielen, dann leisten sie sich ein Frauenteam und wir wollen sozusagen der Gegenbeweis sein, dass du auch ohne Männerteam da ganz oben mitspielen kannst.
Nächste Saison vielleicht.
Diese Saison wollen wir aufsteigen.
Diese Saison aufsteigen.
Time is ticking. Ja.
Wir reden also immer noch von einer Mentalität, dass Leute wirklich, man kann auf gut Deutsch sagen, Bock haben, ihr Ding einfach durchzusehen und unabhängig zu sein. Und trotzdem sehen wir auf der anderen Seite, dass es schwierig ist, viele dazu zu bewegen, out of the box zu denken und zu sagen, ich gehe den Schritt trotzdem. Also auch wenn wir jetzt sagen, wir haben Krisenzeiten und es wird ein bisschen einfacher und wir haben mehr Gründungen, ist es noch immer so. Der Kündigungsschutz ist so ein Thema.
Ja.
Da wird jetzt diskutiert, Sie haben auch schon den Vorschlag gemacht, man müsste ihn für die hohen Gehälter eigentlich ein bisschen lockern, dass es da mehr Bewegung reinkommt. Wie stellen Sie sich denn das vor?
Ja, das ist ein Riesenthema, weil der sogenannte Cost of Failure, also was kostet es, wenn ich mich geirrt habe bei der Einstellung? Wenn ich denke, diese Person kann das und das und das machen und es ist nicht so gekommen, dann ist das in einem Startup besonders schmerzhaft, weil da bin ich ja meistens noch verlustmachend. Ich habe noch gar nicht so viel Kapital, dass ich weiß, ich kann das für immer weitermachen und deswegen muss mein Unternehmen atmen können. Ich muss einstellen dürfen und wieder ausstellen dürfen, zumindest mal bis zu einer gewissen Größe. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und bei den hohen Gehältern ist es so, dass ich sage, das Schutzbedürfnis ist ja deutlich niedriger und die Anzahl Monate, die man dann vorm Arbeitsgericht verbringt, wo am Ende dann auch immer meistens ein Vergleich rauskommt, die könnte man einem von Anfang an eigentlich viel stärker standardisieren und sagen, wenn man jemanden mit einem Gehalt ab 150.000 Euro ausstellt, kündigt, dann greift automatisch die Regelung von 6 Monate Abfindung oder was auch immer. Und dann trifft man sich nicht vorm Arbeitsgericht, wartet dann 9 Monate auf einen Termin und es sind eigentlich unfassbar große Kosten für alle Seiten. Vielleicht noch eine Zahl. Dänemark hat den Cost of Failure bei 3 Monaten. Also da dauert es im Schnitt 3 Monate. Bei uns 31 Monate im Schnitt, bis man jemanden ausstellen konnte. Das sind Kosten, die sind gerade für Startups viel zu hoch.
Und da haben Sie nicht die Befürchtung, dass jemand sagt, dann nehme ich doch lieber ein bisschen weniger Geld und habe die Sicherheit und die können mich nicht loswerden?
Nee, die Angst habe ich nicht, weil wenn jetzt jemand das entscheiden würde, dass er sagt, ich verzichte auf Gehalt für die Sicherheit, dann kannst du das ja mit deinem Arbeitgeber besprechen. Ich habe eher die Angst, dass wir zu wenig Menschen einstellen, weil wir diesen Kündigungsschutz in der Form haben und dann sagen, dann bauen wir lieber noch ein Büro in Lissabon oder in Wien oder in Zürich oder so auf und stellen da die teuren Entwickler ein und die ganzen hochqualifizierten Fachkräfte, weil hier in Deutschland macht das keinen Sinn beim Kündigungsschutz. Und das wird zuhauf gemacht. Das heißt, wir wandern dann mit Talent ab ins Ausland und das kommt aus meiner Sicht nur ganz schwer jemals wieder.
Sehen Sie denn die Bundesregierung im Moment da auf dem richtigen Weg, dass das vielleicht kommen könnte tatsächlich?
Also es ist zumindest aus dem Koalitionsausschuss vor den Sommerferien rausgekommen, dass das da drin steht. Und wenn das schon mal da drin steht, haben sich ja schon mal alle Parteien einmal in die Augen geguckt und gesagt, können wir uns das vorstellen? Also mit Parteien meine ich eben auch Gewerkschaften und alles. Und bei 150.000 plus scheint es da einen Konsens zu geben, dass das dann Menschen sind, da reden wir ja nicht darüber, dass die von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden und nichts mehr kriegen, sondern dass es einfach viel flexiblere Möglichkeiten gibt, die auszustellen, weil man erwartet, dass die auch schnell wieder einen neuen Job finden.
Wenn man grundsätzlich auf die Reformen schaut, die Bundesregierung jetzt so in der Pipeline hat, ist man da auf dem richtigen Weg und hilft das den Startups?
Also da sind ein paar Sachen drin, die natürlich helfen können. Also zum Beispiel Altersvorsorgereform, dass man da mehr Venture Capital in allen 3 Säulen der Altersvorsorge verankert.
Risikokapital.
Genau, also genau. Also wir haben ja sogenannte Venture Capital Fonds in Deutschland, die investieren in Startups. Und das muss man sich so vorstellen, wenn ein Fonds 400 Millionen Euro groß ist, der macht im Schnitt 20 Investments, dann kann der also bis zu 20 Millionen in ein Startup stecken. Wenn jetzt diese Deep Tech Startups, die wir hier so dringend nicht nur haben wollen, sondern wo wir auch so gut drin sind, groß werden, brauchen die 50, 100, 150 Millionen pro Investment. Das können unsere Fonds nicht mehr leisten, weil die zu klein sind. Wenn wir jetzt mehr institutionelles Kapital in diese Fonds leiten würden, wie es Frankreich zum Beispiel gemacht hat, wären diese Fonds größer, sagen wir jetzt mal 800 Millionen, plötzlich kann ich auch ein 40 Millionen Ticket schreiben. Und das ist wichtig, weil sonst, so wie es aktuell ist, 86% unserer großen Startups außereuropäischen Investoren gehören.
Wir müssen es, glaube ich, noch mal einmal ganz konkret erklären, weil vielen das, glaube ich, nicht klar ist, wie so eine Rentenversicherung auch arbeitet. Also, dass das Geld immer investiert wird.
Genau.
Aber dass Deutschland oder auch geht ja auch bei anderen Versicherungen so, die investieren ihr Geld. Das ist nicht nur so, ich bekomme das von meinen Versicherten und gebe das dann weiter im Falle.
So, die legen das auch an. Ganz konkret 300 Milliarden investieren unsere Versicherung und Pensionskassen pro Jahr. Und davon geht so gut wie nichts in Risikokapital.
Weil Deutschland da noch sehr risikoscheu ist.
Averse ist, genau. Man sagt dann immer, ja, das ist unter Solvency II und so weiter schwierig, aber Frankreich unterliegt genau den gleichen Regeln und hat es auch geschafft. Es geht jetzt nicht darum, 50% der Gelder in Venture Capital zu stecken, sondern 1, 2, 3% und die hoch diversifiziert in viele Fonds. Also dieses Bild von wegen, wir wollen doch nicht unsere Altersvorsorge in ein Startup stecken und dann geht das pleite, das ist das falsche Bild. Wir stecken im Idealfall unsere Altersvorsorge in 400 Startups und wenn dann davon welche pleite gehen, ist das egal, weil andere das auffangen, die riesengroß werden.
Und da sind wir auf dem richtigen Weg politisch?
Also da ist zumindest die klare Absichtserklärung, auch jetzt in der Rentenkommission, dass da auf jeden Fall Venture Capital gestärkt werden soll. Und dann gibt es, und das ist eigentlich noch viel konkreter, die sogenannte Win-Initiative, die wurde schon in der letzten Bundesregierung beschlossen, die da sagt, 12,5 Milliarden wollen Versicherer und Pensionskassen direkt in Venture Capital investieren. Das ist kein Geld, was durch den Bundeshaushalt muss, ist kein Steuergeld, gar nichts, sondern die verpflichten sich dazu. So, und davon ist noch relativ wenig geflossen und im aktuellen Koalitionsvertrag steht, dass sie das eigentlich nochmal auf 25 Milliarden erhöhen wollen. Also wenn ich jetzt der Bundeskanzler wäre, ich würde die da unterzeichnet haben bei Win ins Kanzleramt einladen, sagen, ihr habt 12,5 Milliarden zugesagt, wir stehen bei 2,3. Das Ganze wolltet ihr bis 2030 machen. Woran liegt's? Wie kann ich helfen?
Und was ist wahrscheinlicher, dass das wirklich dieses Jahr passiert oder dass Ihr Fußballverein aufsteigt?
Also der steigt nächsten Sommer, also im Mai auf. Also würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir aufsteigen. Und dennoch hoffe ich, dass ich da genug Druck auch ausüben kann, dass wir da einfach etwas, was schon auf dem Präsentierteller ja liegt, das müssen wir ja gar nicht mehr erfinden, das muss nicht durch den Haushalt, das muss nicht durch den Bundestag, das ist alles schon beschlossen, dass wir das jetzt einfach machen. Denn das macht dann Menschen auch Mut, dass wir die Sachen, die wir ankündigen, auch umsetzen.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Pastor.
Sehr gerne.
Make America great again.
Boah, stopp mal eben. Da wird man ja wahnsinnig. Ich bin Caro vom News-Podcast 630 und das ist Mathis.
Hi.
Und wenn ihr bei den ganzen Nachrichten jeden Tag auch manchmal so denkt, ey, den ganzen Mist, den will ich mir eigentlich gar nicht mehr geben, dann haben wir was für euch.
Bei 630 bekommt ihr die Nachrichten mit, die für euch wirklich wichtig sind, jeden Morgen ab 6.30 Uhr.
Und ich schwöre, es ist weder langweilig noch kompliziert. Einfach eintippen 0630.
In ARD Sounds oder der Podcast-App eurer Wahl.